Ja, wir wollen heute noch einmal weitermachen mit unserer Predigtreihe aktuell. Freedom, Freiheit. Und wer die vorherigen Predigten nicht gehört hat, ich empfehle sie euch an. Im Internet stehen sie mittlerweile alle online. Auch die, wo es zwischendurch gehakt hat, sind jetzt in der Zwischenzeit abrufbar. Und hört sie vielleicht zum ersten Mal, wenn ihr einzelne Predigten verpasst habt. Oder hört sie nochmal nach, um einfach in dieses Thema Freiheit so richtig eintauchen zu können. Ich werde nicht das, was wir gehört haben, alles wiederholen. Das hatte ich erst so ein bisschen vor, aber das wird, glaube ich, zu lang. Deswegen der Verweis auf die Predigten im Internet. Ich möchte heute nochmal so einen runden Abschluss machen, wo vielleicht gar nicht unbedingt viel Neues drin ist, aber eine wunderbare Einladung. Und ich glaube, ein Schlüssel immer wieder, auch wenn die Predigt jetzt die Reihe zu Ende ist, wie wir in dieser Freiheit bleiben und wie wir immer wieder in diese Freiheit reinkommen. Und dazu habe ich mir das Leben oder das Lebensbild von Petrus rausgesucht. Der hat mich angesprochen. Hier seht ihr einen Screenshot. Ich weiß nicht, ob er es ist, aber ich finde, dieses Bild wird nachher noch eine Rolle spielen. Es ist ein Bild, was mich sehr berührt in dieser Beziehung zu Jesus. Und ich möchte anfangen mit Matthäus 4. Ich werde so ein bisschen jetzt durch Matthäus und Johannes springen, um einfach ein paar Stationen von ihm nachzuzeichnen, wo Jesus den Petrus beruft. In Johannes 4 ab Vers 18. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten Jesus nach. Früher habe ich immer gedacht, einfach alles stehen und liegen lassen und Jesus nachfolgen, weiß nicht, ob ich das so getan hätte. Das ist schon sehr radikal, sehr spontan. Und dann habe ich aber irgendwann verstanden, die beiden wussten schon unglaublich viel von Jesus. Die hatten schon viel gehört, weil Jesus durchs Land gereist ist, viele Menschen geheilt hat, befreit hat. Die waren also ordentlich gebrieft. Und das war nur noch ihre letzte Chance sozusagen. Also das hatte einen Vorlauf, das hatte Vorbereitung. Und deswegen haben sie gesagt, das ist unsere Chance, jetzt diesem Jesus nachzufolgen und alles zu erleben, was wir bisher nur gehört haben. Und ich glaube, Jesus hat sie angesprochen, weil sie Sehnsucht hatten. Ich glaube, das ist das Entscheidende, warum Gott immer wieder Menschen anspricht, ruft, sucht. Er sucht die Menschen, die Sehnsucht nach ihm haben. Manchmal wissen sie das nicht, aber sie haben Sehnsucht nach Leben, nach echtem Leben. Und Jesus ist das Leben. Und wer sich so auf die Suche macht, dem begegnet Jesus. Und das Schöne ist, und hier ist der erste Hinweis auf Freiheit für mich: Jesus ist im Begriff, seine Crew zusammenzustellen. Ja, seine heilige, göttliche, übernatürliche Crew auf der Erde. Und wen beruft er? Wir könnten jetzt alle 12 Apostel mal durchgehen, das machen wir jetzt nicht, aber einer davon ist Petrus, ein Fischer. Und wenn wir jetzt so ein bisschen reingehen würden in die Historie, wir leben heute in einer anderen Zeit, aber früher, Fischer, mit denen wollte keiner was zu tun haben. Das sind die Unterqualifizierten und Stinkigen. Ja, so ist es. Die sollen den Fisch auf dem Markt abliefern und dann bitteschön wieder am Strand verschwinden. Richtig Kontakt, richtig Verbindung mit ihnen wollte keiner haben. Und Jesus beruft solche Leute. Er beruft Fischer. Nicht nur Fischer. Es sind auch andere Leute dabei gewesen. Ein Arzt oder ein König. Nicht bei den Aposteln, beim Alten Testament. Gott beruft auch hohe Leute. König David, ja. Aber eben auch die anderen, um zu zeigen, dass seine Liebe und sein Plan mit uns Menschen keine Grenzen hat, weder nach oben noch nach unten. Egal, wo du stehst. Und das ist schon die Botschaft für uns. Freiheit. Freiheit besteht darin, wenn wir verstehen, dass jeder Einzelne da, wo er steht, wo er lebt, mit seiner Geschichte, die er mitgebracht hat, mit seinem Ist-Zustand, berufen ist, in Gemeinschaft mit Gott, dem Schöpfer dieser Welt, zu leben. Und zu glauben, zu vertrauen und hineinzuwachsen, dass Gott eine Geschichte mit dir, mit jedem von uns hat. Egal wie die aussieht. Und da liegt so viel Freiheit schon drin, weil dann merken wir plötzlich, wir müssen uns nicht vergleichen mit anderen. Ja, manchmal denkst du, boah, was hat der für eine tolle Geschichte, was hat der für ein tolles Zeugnis, was hat der im Leben alles erreicht, ja, Bonke, boah, wie viele Menschen hat er zum Glauben geführt. Das muss ein Mann Gottes sein, nö. Also doch, aber es gibt noch andere. Und vielleicht hat Gott dich an deinen Platz gestellt und du denkst, warum habe ich mit 3 Leuten nur jeden Tag auf meiner Arbeit zu tun, immer die gleichen. Und Gott sagt, weil du da wichtig bist. Und weil ich dich über 17,5 Jahre gebrauchen möchte, bis dieser Arbeitskollege irgendwann mal offen ist, weil irgendwas in seinem Leben passiert und dann alles, was du gesät hast, über 17,5 Jahre plötzlich aufgehen kann. Hey, so denkt Gott über uns. Und ich möchte gerne mitgeben, in diese Freiheit reinzukommen. Gott, Jesus, beruft Fischer. Und vielleicht bist du irgendwas zwischen Fischer und König. Irgendwas dazwischen. Und er beruft dich, dass du in eine Beziehung mit ihm kommst, weil er dein Herz füllen möchte und weil er einen Plan mit deinem Leben hat, genau da, wo du bist. Und dann geht die Geschichte weiter. Petrus erlebt unglaublich viel mit Jesus. Er erlebt, wie Jesus vom Reich Gottes predigt. Er erlebt, wie Kranke geheilt werden, Menschen befreit werden. All das, aber er hat noch keine wirklich eigenen Erfahrungen. Und die kommt, als Petrus mit anderen Jüngern eines Tages auf dem See ist und es kommt Sturm. Die Jünger haben Angst, dass sie untergehen und dann kommt ein Gespenst über den See. Und erstmal kriegen alle Panik und ziehen fast den Wassertod mehr vor, als diesem Gespenst zu begegnen. Und plötzlich checkt einer, hey Moment, dieses Gespenst ist Jesus. Der geht da überm Wasser. Und Petrus so in seiner Art und Weise sagt, boah cool, das will ich auch. Jesus sagt, befehl mir, dass ich dir entgegenkommen kann. Und ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte. Er geht aus dem Wasser, er läuft auch aus dem Wasser. 3 Schritte. Und dann guckt er wieder aufs Wasser, verliert Jesus aus dem Blickwinkel und fängt an abzusaufen. Und er schreit, Jesus, hilf mir. Und Jesus rettet ihn aus dem Wasser. Und eines Tages, nachdem das alles so passiert ist, fragt Jesus seine Jünger, sagt mal, wer bin ich eigentlich? Was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann sagen die Jünger so, ja, einige sagen, du bist vielleicht der wiederauferstandene Johannes der Täufer. Andere sagen, vielleicht bist du Elias. Andere sagen wieder Jeremia oder ein anderer Prophet. Und dann fordert Jesus die Jünger heraus und sagt, und wer sagt ihr, dass ich bin? Was glaubt ihr, wer bin ich? Und da ist Petrus an vorderster Front, ja. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus des lebendigen Gottes Sohn. Das ist mal eine Ansage. Also der hat es kapiert, der Junge. Ja. Und dann antwortet Jesus in Matthäus 16, selig bist du, Simon. Also sozusagen glücklich, überglücklich zu nennen. Simon, also das ist Petrus, Sohn des Jonas. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Jesus gibt Petrus hier einen Auftrag oder er stellt ihn eigentlich in die Berufung jetzt hinein, die er von Anfang an für Petrus hatte. Petrus musste nur bis dahin auch erstmal 30 Jahre so ein bisschen durchs Leben schlingern und seine Erfahrungen machen und wachsen. Aber irgendwann ist es im Leben so, dass wir plötzlich erkennen, wofür Gott uns in diese Zeit und an diesen Ort gestellt hat. Und das ist jetzt der Punkt, wo Jesus ihm sagt, hey Petrus, du bist der Mann, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Damit ist nicht gemeint, dass Petrus irgendwie ein besonderer Mensch ist, dass er ein Oberbischof wird oder ein Papst. Das ist später irgendwie daraus abgeleitet. Das ist nicht die Intention von Jesus hier. Die Intention von Jesus ist, Petrus, dein Glaube, so wie du mit mir lebst, so wie du in Beziehung mit mir bist, das ist der Grundstein, worauf ich meine Gemeinde bauen will. So werden auch andere Menschen mit mir leben und das wird meine Gemeinde sein. Ja, ich überspringe jetzt viele Stationen im Leben von Petrus, die man sich noch angucken könnte. Eines Tages kommt der Punkt, wo Jesus ein bisschen offener mit seinen Jüngern redet und sagt, übrigens Leute, da gibt's noch was, was ich euch bisher noch nicht so deutlich gesagt habe, aber es wird ein Tag kommen und der ist nicht mehr so weit, wo man mich kreuzigen wird. Er sagt auch, dass er auferstanden wird, werden wird und so weiter und erklärt den Jüngern oder versucht es zumindest, ihnen zu sagen, warum das so ist. Weil er sagt, hey, die äußere Freiheit von der römischen Besatzung, die ist mir sekundär. Dafür bin ich nicht gekommen, um hier einen Krieg anzufachen und die Römer rauszuschmeißen. Mir geht's noch viel, viel tiefer, sagt Jesus. Mir geht's darum, dass ihr in eine Freiheit mit Gott kommt. Und wisst ihr, es gibt so viele Menschen, die irgendwie mit Gott leben, aber nicht in dieser Freiheit. Die wirklich auch unfreie Gottesbilder haben. Dass man vor Gott etwas leisten muss oder etwas immer wieder runterbeten muss, dass eine gewisse Leistung, sage ich mal, da sein muss, um in Beziehung mit Gott zu sein. Das gibt es nicht nur in einer Religion, sondern das gibt es auch im Christentum. Und Jesus ist genau dafür gekommen, um zu sagen, nein, ich gehe den Weg ans Kreuz für all deine Schuld, all dein Versagen, um den Weg zum Vater frei zu machen. Dass du nicht mehr dran zweifeln musst, ob Gott dein Vater ist, sondern wenn du dieses Geschenk angenommen hast, dann ist er dein Vater. Und dann darfst du zu ihm kommen, egal, ob du gerade saubere Kleidung hast oder dreckige Kleidung. Der Weg ist frei. Und das versucht Jesus hier seinen Jüngern zu sagen. Und die Bezugsstelle ist Jesaja 53. Da sieht Jesaja einen Mann, einen Gottessohn oder wie heißt das in Jesaja? Menschen? Oh, jetzt weiß ich gar nicht, aber Menschensohn heißt es, gell? Ja, danke. Jesaja 53, und dann sagt Jesaja, wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachteteste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Und das ist die Situation, wo Jesus am Kreuz hängt und viele Menschen ihn als nichts achten und sagen, ja, guck mal, hat große Worte vom Reich Gottes gesagt, aber jetzt guck mal, wie er da hängt. Und dann geht Jesaja tiefer und erkennt geistlich, was da passiert ist. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten. Und wir können eins zu eins Freiheit einsetzen und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist das, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist, um uns diese Freiheit zu schenken, in einer direkten Beziehung mit Gott, unserem Vater, zu leben. Aber Jesus weiß auch, dass das seine Jünger nicht sofort verstehen werden. Und deswegen sagt er auch in Matthäus 26, 31, in dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern. Boah, das ist irgendwie so eine Bruchlandung erstmal wieder, ja. Und dann kommt unser Petrus, dieser Mann Gottes, ja, der so bisher immer, wow, Jesus, ja, auch hier wieder. Und er sagt, Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, Jesus, wenn sich auch alle an dir ärgern, ich werde mich niemals an dir ärgern. Ich nicht, alle anderen ja, aber ich nicht. Ganz schön großes Selbstbewusstsein, der Herr hier. Boah, und dann, kommt eine harte Ansage. Matthäus 26, 34, Jesus sprach zu ihm wahrlich. Also das sage ich dir mit Gewissheit, das ist schon ausgemacht. Ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus schnallt es gar nicht, kontert, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Das gleiche sagten übrigens auch alle anderen Jünger, steht hier. Aber der Fokus ist hier auf Petrus. Freiheit. Kennst du als Christ Momente in deinem Leben, wo du Freiheit gespürt hast, Freiheit geschmeckt hast und gedacht hast, boah, jetzt habe ich den Durchbruch ein für alle Mal geschnallt? Und dann, wir werden gleich in die Situation kommen, Bruchlandung hinlegst. Matthäus 26, Abvers 69. Jesus wird gefangen genommen, wird gebracht zum Hohen Rat, wo er verurteilt werden soll, wird dort in den Innenhof gestellt, abgeschirmt durch römische Soldaten. Und die Jünger folgen unauffällig Jesus, soweit sie können, bis in diesen Vorhof, dass sie einiges mitbekommen können durch die Türen und Fenster, aber so, dass sie auch im Sicherheitsabstand sind, damit sie nicht identifiziert werden, dass sie eigentlich auch zu diesem Jesus gehören. Petrus aber saß draußen im Hof. Und da trat eine Magd zu ihm und sprach: Du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa. Petrus aber leugnete vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als Petrus aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war doch auch mit Jesus von Nazareth. Und Petrus leugnete abermals und schwor dazu: Ich kenne diesen Menschen nicht. Und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen zu Petrus: Wahrhaftig, du bist doch auch einer von denen. Deine Sprache verrät dich. Jetzt hört mal zu. Da fing Petrus an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne diesen Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Oh, mich berührt diese Stelle jedes Mal, weil ich irgendwie so diesen Schmerz nachspüren kann, den Petrus, glaube ich, in dieser Situation empfunden hat wahrscheinlich. So eine ganz bittere, tiefe Enttäuschung über sich selbst. Und ich weiß nicht, ob du an dem Punkt schon mal warst. Wahrscheinlich schon. Ich glaube, viele kennen das. Dass du an diesem Punkt warst, wo du bitter, bitter enttäuscht warst über dich selber. Und diese bittere Enttäuschung sich ein Stück weit einfach übertragen hat. Was wird jetzt Jesus über mich denken? Und Entfremdung reingekommen ist in deine Beziehung zu Jesus. Die Freude rausgenommen wurde. Schwere reingekommen ist. Du nicht mehr wirklich beten konntest. Früher habe ich immer gedacht: Boah, Petrus, wie konntest du nur? Wie konntest du Jesus verleugnen? Und heute denke ich lebe in Freiheit. Das ist ein Vorrecht. Deswegen habe ich Jesus mit meinem Mund so noch nicht verleugnet. Aber ich habe ihn an ganz vielen anderen Stellen verleugnet. Wo ich mir vorgenommen habe, ihm Ehre zu machen. Und doch wieder krachend reingerasselt bin. Und deswegen, ich kann dieses Gefühl der bitteren Enttäuschung über sich selber sehr, sehr gut nachvollziehen. Und Jesus stirbt. Und damit ist auch klar, Petrus hat keine Chance mehr, diese Sache irgendwie wieder gut zu machen oder mit Jesus zu klären. Weil an Auferstehung denkt er irgendwie noch nicht. Das ist nicht angekommen. Was für ein krasser, harter Moment muss das sein. Ein Moment, wo Jesus dir Freiheit geschenkt hat, wo du in diese Freiheit gestartet bist, wo du Freiheit geschnuppert hast, und plötzlich alles über dir zusammenkracht. Alle deine Vorsätze, all dein Gutwill. Und du im Scheitern und Versagen bist, auch als Christ. Wir dürfen ehrlich sein voreinander. Auch als Christen scheitern wir. Schnitt. Wir springen ein paar Tage weiter. Jesus ist auferstanden, Gott sei Dank. Und nur weil er auferstanden ist, stehe ich heute hier. Wäre die Predigt vor 30 Sekunden zu Ende, wäre ich nicht hier. Gäbe es keine guten Nachrichten. Aber es gibt gute Nachrichten, weil Jesus auferstanden ist. Und das ist das Gute und das Wunderbare, dass über jeder Nacht der neue Morgen Gottes schwebt. Über jeder Nacht schwebt der Morgen Gottes. Will ich dir persönlich auch sagen, auch wenn du das vielleicht jetzt heute nicht fühlen kannst, wenn du vielleicht das Gefühl hast, du bist der, der in der Nacht ist. Ich möchte dir sagen, im Namen Gottes, sag nicht ich, über jeder Nacht schwebt der Morgen Gottes. Wenn du das einfach mitnimmst als Ermutigung und Hoffnung, dann reicht es eigentlich schon, dass du heute Morgen hier gewesen bist. Und so aber auch für Petrus. Über dieser tiefsten Nacht an Verleugnung, an Schwüren, die er da gebracht hat, wo ich echt sagen würde, boah, wenn mir das jemand um die Ohren hauen würde, mit dem ich 3,5 Jahre unterwegs gewesen wäre: Ich kenne dich nicht, ich schwöre und was weiß ich, Jesus, Sohn Gottes, hätte Jesus Petrus aus seinem Kreis zu schmeißen? Vielleicht ja. Aber Jesus trägt die Liebe in sich. Auch so für Petrus. Hier ganz, ganz konkret. Und jetzt wird es für Petrus ganz persönlich. Eine wunderbare Geschichte und Wendung. Die Jünger sind am See Tiberias. See Tiberias wird auch See Genezareth genannt. Und sie sind wieder fischen gegangen. Und das ist die Situation, eigentlich ein Trauerspiel. Überlegt mal, Petrus, wir haben angefangen, berufen von Gott, zugesprochen, ich habe eine grandiose Geschichte mit dir vor, Petrus. Und er durfte Menschenfischer werden. Und wo landet er jetzt plötzlich? Wieder bei den Fischen am See. Und so weit kann es manchmal gehen, dass wir mit Jesus starten und plötzlich wieder sagen, boah, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin frustriert. Enttäuschung ist in mein Leben hineingekommen. Versagen, Schuld, das hat doch alles keinen Zweck. Ich gehe wieder in mein altes Leben zurück. Ich glaube, für Jesus sind andere Menschen gut, aber ich nicht. Und so geht er mit einigen anderen Jüngern fischen. Und das Traurige an dieser ganzen Geschichte, sie fischen diese ganze Nacht und sie fangen noch nicht mal was. Also ich weiß nicht, Leute, wie tief sollen wir die Leiter noch runtergehen? Ganz ehrlich, denkt euch und fühlt euch da mal rein. Also irgendwie in dieser Situation, ich möchte nicht in Petrus' Haut gesteckt haben. Die Jünger fischen die ganze Nacht, sie fangen nichts und kriechen so langsam im Morgengrauen irgendwie Richtung Strand wieder, rudern dahin. Und da steht ein Mann am Strand, frühmorgens, der guckt, wie diese verlorene Meute so kommt, das Boot ans Land zieht. Und als das Boot dann einigermaßen fest ist und die da so am Strand entlang schleichen, nach Hause gehen wollen, spricht er sie an, sag mal, Kinder, habt ihr eigentlich nichts zu essen? Nee, siehst du? Genau. Und die Jünger antworten, ganz ehrlich, nee, haben wir nicht. Da ist nichts beschönigt, da wird nichts erklärt oder sowas, da gibt es keine Ausreden. Aber gestern hatten wir voll den Fang, ja, nee. Nee, wir haben nichts zu essen. Und wisst ihr, Freiheit, wir dürfen vor Jesus so schonungslos ehrlich sein, dass ein Nein genügt. Hast es gepackt? Nein. Reicht. Und dann sagt Jesus, werf das Netz nochmal aus. Und zwar zur rechten Seite des Bootes. Jetzt kann sich jeder ausmalen, ein Boot ist 2 Meter oder 3 Meter breit. Die Fische werden genau überlegen, rechte Seite, linke Seite. Linke, nee, will ich nicht. Rechte Seite, gehen wir alle rein. Ist voll logisch, was Jesus da, sie auffordert. Ich weiß nicht, warum sie das machen. Sie machen es tatsächlich nochmal, sie gehen tatsächlich nochmal raus. Vielleicht haben sie überhaupt nicht mehr nachgedacht, vielleicht war der Kopf leer, enttäuscht. Sie machen es. Und jetzt können wir mal überlegen, warum linke Seite, rechte Seite. Ich glaube, da steckt von der Pragmatik nicht viel dahinter. Das ist meine Meinung. Aber theologisch. Theologisch steckt da sehr viel dahinter. Die Fische sind nicht da reingeschwommen, weil es die rechte Seite war, sondern weil Jesus ihnen was klar machen wollte. Er wollte sagen, die linke Seite im übertragenen theologischen Sinne ist immer die Seite, wo du etwas ohne Gott machst. Es ist die schwache Seite. Viele Menschen sind Rechtshänder, nicht alle. Aber für Rechtshänder, da weißt du, rechts Nagel in die Wand geht bei mir immer schief. Links, habe ich rechts gesagt? Ihr passt auf, gut. Links, ich brauche die rechte Hand, weil das meine starke Hand ist. Und das ist das, was Jesus hier sagen will. Ihr habt die Rechnung ohne Gott gemacht, ohne mich, Jesus, ohne den, der vom Tod aufersteht. Und jetzt macht das Gleiche nochmal, aber mit der Rechnung Jesus rein. Das ist die Botschaft hier. In den ganzen Zerbruch, in das ganze Versagen, das da ist, nimm mich jetzt nochmal rein und versuch nicht menschlich irgendwie gut dazustehen und alles auf die Ralle zu kriegen, sondern nimm mich in deine Geschichte rein. Dann wird deine Geschichte eine Geschichte der Freiheit und eine Geschichte des Segens. Das ist die Botschaft dahinter. Und sie gehen raus und sie fangen Fische noch und nöcher. Das Netz wird so voll, dass sie es fast nicht an Land ziehen können. Warum? Weil Jesus es so wollte und weil er jetzt in der Geschichte mit drin war. Und dann fahren sie ans Land, sind Feuer und Flamme, was hier passiert ist. Und am Land dampft es schon. raucht es. Jesus sitzt da und hat ein Feuer gemacht und da drauf backt Brot und Fisch. Und als die Jünger an Land kommen, lädt Jesus sie ein, Johannes 21, wir springen jetzt in ein anderes Evangelium, kommt und haltet das Mahl. So lädt er sie ein, Frühstück zu halten. Es ist alles bereitet. Und wir werden gleich zusammen das Abendmahl feiern. Das, was Jesus hier seinen Jüngern anbietet, ist nicht das klassische Abendmahl. Wir feiern das Abendmahl mit Brot und Wein, beziehungsweise hier bei uns bewusst Saft, damit wirklich jeder eingeladen ist und keiner aus irgendwelchen Gründen da ausgeschlossen werden muss. Was Jesus seinen Jüngern hier bietet, ist Brot und Fisch. Auch hier kann man wieder sagen, ja, das ist nahegelegen, weil es war am See. Jesus konnte da irgendwo einen Fisch rausziehen, das Brot hat er wahrscheinlich irgendwo mitgebracht. Ist alles erklärbar, alles nachvollziehbar. Und gleichzeitig hat das Ganze aber auch wieder eine theologische Komponente. Fisch in der Bibel steht ganz oft für Segen und Überfluss. Beispiel Hesekiel 47. Ich lese euch das mal rein. Da hat Hesekiel eine Vision davon, dass ein Strom des Lebens aus dem Tempel fließt und wie er das Land fruchtbar macht. Und er sprach zu mir, also Gott sprach zu mir, Hesekiel, dieses Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer, also da, wo es keine Fische gibt. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es werden viele, viele Fische dort sein, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es werden in dem Strom viele Fischer stehen, von Engedi bis nach Englajim, wie auch immer. Und man wird die Netze zum Trocknen aufspannen, denn es wird dort sehr viele Fische geben, von aller Art wie im großen Meer. Was bietet Jesus hier seinen Jüngern an? Er sagt, feier mit mir das Mahl des Segens. Das Abendmahl feiern wir heute auch und ist auch wichtig, aber letztendlich verweist das Abendmahl auf das, was Jesus einmal getan hat, dass er für uns gestorben und auferstanden ist. Und manchmal finde ich schade, dass wir da stehen bleiben und sagen, ja, wir erinnern uns daran, was Jesus vor 2000 Jahren gemacht hat. Aber ist uns bewusst, was Jesus heute machen möchte? Und ich glaube, das Mahl, was er mit seinen Jüngern an diesem See gefeiert hat, das hat nochmal stärker diese Komponente, was Jesus heute machen möchte, in dir und mit dir. Er möchte aus deiner Geschichte und auch aus deinem Zerbruch, deinem Frust und deiner Enttäuschung Segen im Überfluss werden lassen. Kannst du dir das vorstellen? Das ist eine gigantische Zusage und ich kann nur sagen, sie ist echt wahr. Ich bin am Anfang mit meiner Geschichte und dem Segen, den Gott daraus lassen wird. Aber ich kenne so viele Menschen, die schon viel, viel weiter sind. Vor einiger Zeit war Michael Stahl hier, ein Mann im Zerbruch, dem Gott begegnet ist und wo so viel Segen im Überfluss rausfließt. Aber auch bei ihm merkt ihr, er ist nicht der Überflieger. Segen kommt dann, wenn wir in unserer Bedürftigkeit zu Jesus kommen. Und jetzt komme ich zum Schluss. Wir feiern das Abendmahl. Für mich ist der Schlüssel für die Freiheit, über die wir jetzt 5 Wochen nachgedacht haben, die Begegnung mit Jesus, die ich jeden Tag brauche. Das ist der Schlüssel, der mich frei macht. Wo Jesus mich zum Mahl einlädt. Und es ist egal, ob es das Abendmahl ist oder ein Mahl mit Brot und Fisch oder ein Lobpreis oder ein Gottesdienst oder Zeit mit ihm in der Stille oder in der Natur. Aber ich merke, der Schlüssel, um diese Freiheit zu leben, die ich habe, die du hast, die Gott dir geschenkt hat, sie ist da, ist, dass du jeden Tag neu in diese Freiheit eintrittst und sie dir nicht rauben lässt. Das hatten wir zwischendrin auch, das Feld behalten. Unsere Freiheit ist da, sie ist ein Status. Aber sie möchte durch Enttäuschung, durch Versagen, all das, was wir bei Petrus gesehen haben und auch in unserem Leben immer wieder sehen, sie möchte uns geraubt werden. Es gibt einen Feind, der uns das rauben möchte. Und der Schlüssel ist, wirklich immer wieder zu Jesus zu kommen. Wir fühlen uns schlecht. Wir denken, wir haben bei Jesus nichts mehr verloren. Lieber gehen wir jetzt in unser altes Leben zurück. Und Jesus sagt mit Jeremia 29, ich weiß wohl, was für Gedanken ich über dich habe. Ich sage dich, hier steht euch, aber ich sage bewusst dich. Ich weiß, was für Gedanken ich über dich habe, spricht der Herr. Es sind Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich dir gebe Hoffnung und Zukunft. Egal an welchem Punkt du bist, deine Freiheit wird dir nie wieder genommen, die du in Jesus hast. Sondern seine Gedanken über dir sind Zukunft und Hoffnung und Freiheit. Und dann fragt Jesus Petrus dreimal: Petrus, hast du mich lieb? Und ich spüre echt diesen Schmerz in Petrus drin, wo er sagt, das alles steht wieder vor mir. Wie ich Jesus verleugnet habe, wie ich geschworen habe, ihn nicht zu kennen. Und ich möchte gerne im Grund und Boden verschwinden. Aber ich habe hier diesen Jesus vor mir, der in Demut mir Frühstück gemacht hat, mir gedient hat. Und deswegen traue ich mich ganz leise zu sagen, ja Jesus, ich liebe dich. Und Jesus fragt nochmal, hast du mich wirklich lieb, Petrus? Sag's lauter. Und Petrus sagt, ja, habe ich, doch, ich spüre es. Ich habe es nicht geschafft, äußerlich, aber mein Herz spürt, ich liebe dich. Petrus, sag's noch ein drittes Mal. Ja, Herr, ich liebe dich in all dem Mist und alles, was ich gemacht habe, meine Enttäuschung, mein Frust, ich liebe dich. Und weißt du, was Jesus dann sagt? Weide meine Schafe. Und damit kommt er zurück zu der Berufung. Du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen will. Das ist weide meine Schafe. Merkt ihr was? Jesus ist nie von seiner Berufung für Petrus weggerückt. Er hat es nie gecancelt. Er erneuert es in der Begegnung mit ihm. Weide meine Schafe. Du bist immer noch der, auf dem ich meine Gemeinde bauen will. Und jetzt erst recht, weil du durch diese Tiefen gegangen bist, weil du durch den Zerbruch gegangen bist und weil du jetzt weißt, dass all deine Kraft, all dein Sein, alles, was du bist, nur in mir bist. Und damit darfst du jetzt rausgehen in die Welt und anderen Menschen Mut machen, dass sie auch in diese Freiheit kommen. Die Freiheit des Seins, in der Liebe und Gnade zu stehen und bei dem Gott, der ein ganzes Leben mit dir geht. Ich möchte enden mit einem Vers, den Jesus zu Thomas sagt und der die ganze Geschichte nochmal ein bisschen zusammenfasst. An einer Stelle haben die beiden ein Gespräch miteinander, Jesus und Thomas, und Jesus sagt ihm einen Aspekt seines Seins, wer er ist. Er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Den Vers haben wir oft gehört und wir haben sehr schnell eine statische Erklärung. Klar, Jesus hat den Weg zum Vater freigemacht und dadurch werden wir Gottes Kinder. Ich möchte mal ganz wörtlich nochmal nehmen oder wörtlich reingehen. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und oft sind wir als Christen auch so schwarz-weiß und denken, boah, entweder ich habe es geschafft oder ich habe es nicht geschafft. Und dann fühlen wir uns gut und geistlich und am nächsten Tag schlecht und ungeistlich. Das ist wie eine Achterbahnfahrt. Und Jesus sagt, nein, du bist mit mir auf dem Weg. Dieser Weg hat begonnen, du bist mein Kind. Freiheit ist da, Rettung ist da, ewiges Leben ist da. Und jetzt darfst du auf diesem Weg mit mir sein. Und auf diesem Weg wirst du fallen, du wirst straucheln. Ist okay. Komm, lass uns aufstehen. Wir gehen weiter. Freiheit noch mehr in dein Leben rein, noch mehr dem Ziel entgegen, bis du einmal mit mir da sein wirst. Ich möchte dir zum Abschluss diese Serie mitgeben. Ich weiß nicht, wo du stehst, wo Freiheit in deinem Leben drin ist, wo Freiheit vielleicht noch nicht drin ist, wo du kämpfst und strugglest. Geh weiter. Es ist ein Weg. Es ist ein Prozess. Gib nicht auf. Sei nicht enttäuscht, entmutigt. Schau auf den Herrn, der dir jeden Tag neu dieses wunderbare Mahl bereitet nach deiner tiefsten Enttäuschung. Ich bin der Weg und die Wahrheit. Ersetze diese Lügen. Ich bin nichts, ich kann nichts. Gott hat keinen Plan für mich. Ersetze das durch Gottes Wahrheit. Lies die Bibel. Streich dir alle Verse an, wo Gott etwas über dein Leben sagt. Und das sind so viele. Er hat dich gemacht, Gedanken über dir gehabt, als du im Mutterleib noch warst und niemand dich kannte, kannte er dich. Und hat alle deine Tage in sein Buch geschrieben. Die Höhen, die Tiefen, die schrecklichsten Tragödien. Er hat es nicht eingeplant, in dem Sinne, dass er das wollte, für gut befand, aber er hat schon weitergeguckt und er weiß, welchen Segen er über deinem Leben ausschütten wird. Nimm diese Wahrheit an, gegen alle Entmutigung und allen Frust, und dann wirst du Leben haben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir werden jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern. Und ich möchte jetzt nahtlos darin überleiten, denn das Abendmahl jetzt soll eine sehr, sehr persönliche Zeit für dich sein, zum Abschluss dieser Predigtserie. Und wir werden jetzt in den Lobpreis reingehen. Aaron und das Team kommt nach vorne und wir danken euch, dass ihr uns leiten werdet. Wir gucken mal, wie lange. Wir haben es jetzt nicht geplant. Und während des Lobpreises steht hier das Abendmahl und auch das Kreuz werden wir hinstellen. Und wir möchten euch einfach anbieten, diese Zeit zu nutzen. Vielleicht erstmal sitzen zu bleiben, zu beten, wirken zu lassen und Gott, ja, dir wirklich ihm zu bringen, was du auf dem Herzen hast, ihm zu danken für Freiheit in deinem Leben, aber ihm auch zu bringen, wo du gerade hängst, wo es nicht weitergeht, wo keine Freiheit ist und wirklich mit ihm reingehen und ihm das bringen und sagen, Herr, ich möchte diesen Weg gehen, ich möchte mehr Freiheit in mein Leben. Und komm zwischendrin vor, wann du es willst, wann es gut für dich ist. Nimm einfach das Abendmahl, kannst dich wieder setzen, kannst stehen bleiben, wie auch immer. Und im hinteren Bereich des Gottesdienstraumes werden 3, 4 Beter gleich stehen. Auch zu denen kannst du gehen. Und wenn du sagst, du hast was auf dem Herzen, was du bekennen möchtest oder was du festmachen möchtest oder wo du einfach hören möchtest, diesen Zuspruch Gottes, damit jemand anders ihn dir zusagt, dann geh gerne nach hinten und bete mit den Menschen dort oder lass für dich beten. Und ja, wir wollen diese Zeit wirklich dem Heiligen Geist einfach so hinlegen und ihm erlauben, dass er zu uns persönlich sprechen kann. Und dafür danke ich dir, Heiliger Geist, dass du derjenige bist, der unsere Herzen berührt. Ich danke dir, Gott, für dieses Wunder, dass du ein dreifaltiger Gott bist. Das können wir uns gar nicht so vorstellen mit der Logik. Aber es zeigt uns und lässt uns spüren, dass du uns heute ganz nahe kommst. Und dass du wirklich in jedes Herz einziehen möchtest. Da, wo wir gerade stehen, was unsere Geschichte ist, wo unsere Freiheit ist und auch unsere Unfreiheit. Und Geist Gottes, wir machen unsere Herzen jetzt auf, dass du wirken kannst. Du bist ein Gott, der Freiheit in unser Leben bringen möchte, nämlich die Freiheit, dass wir vor dir stehen als geliebte Kinder und uns diese Identität nicht mehr rauben lassen. Kein Schuld, kein Versagen steht dagegen. Du hast uns angenommen und das ist unser Status, dass wir deine Kinder sind in Jesus Christus. Und jetzt dürfen wir wachsen in der Freiheit. Herr, schenk heute wieder bei einzelnen Schritte in diese Freiheit, dich zu erkennen, die eigene Identität zu erkennen und darin wirklich nach vorne zu gehen und Wachstum zu erleben. In deinem Namen, Jesus.